Zum ersten Mal seit dem 24. Februar 2022 wird in diesen Tagen die Möglichkeit eines Waffenstillstands vorstellbar. Gestern und heute sind hier in Berlin intensive vertrauliche Verhandlungen geführt worden zwischen Ukrainern, Amerikanern und Europäern. Stephen Witkoff und Jared Kushner, die beiden Unterhändler von Präsident Trump, haben dabei eine Schlüsselrolle gespielt. Ich will es sehr deutlich sagen, ohne deren unermüdlichen Einsatz und ohne das Engagement von Präsident Trump hätten wir nicht die positive Dynamik, die wir gerade hier in diesen Stunden erleben. Was die USA hier in Berlin an rechtlichen und an materiellen Garantien auf den Tisch gelegt haben, ist wirklich beachtlich.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.
Ein herzliches Willkommen euch allen zur neuen Episode von Dejan und Gregor Fragen nach Frieden und ein herzliches Willkommen auch dir, Gregor. Hallo.
Hallo, Dejan.
Wir haben gerade den Bundeskanzler gehört. Ich denke, ihr habt es erkannt, Friedrich Merz. Am Montagnachmittag war das. Nach der, ich sage mal, ersten Runde der Verhandlungen zwischen Europa, der Ukraine und den Vertretern der US-Regierung.
Ja, es war großer politischer Auflauf in Berlin, großes internationales Zusammentreffen, Verhandlungen um den Frieden in der Ukraine. Und heute wollen wir darauf schauen, was dabei rausgekommen ist, beziehungsweise wo wir gerade stehen. Wir nehmen auf am Mittwoch, das heißt, wenn die Folge am Freitag erscheint, ist es wahrscheinlich schon wieder ein Stück weiter.
Und wir fassen für euch erstmal den Stand zusammen, den es gab am Montag, den 15.12. ungefähr um 18 Uhr mit Informationen von der Homepage der Tagesschau, tagesschau.de und von t-online.de.
Seit Sonntag ist Berlin das Zentrum der weltpolitischen Diplomatie. Auf Initiative von Bundeskanzler Merz sprechen die Ukraine und eine US-Delegation in der deutschen Hauptstadt über einen Plan für Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Am Montag dann äußerte sich Präsident Selenskyj vorsichtig optimistisch zum Stand der Verhandlungen. Kanzler Merz sagte, es sei beachtlich, was die USA bei den Sicherheitsgarantien auf den Tisch gelegt hätten. Selenskyj nannte die Gespräche nicht einfach, aber produktiv. Viele Details seien besprochen worden. Einzelheiten aus den Verhandlungen über den US-Plan zur Zukunft der Ukraine mit derzeit 20 Punkten verrieten weder Merz noch Selenskyj. Der Bundeskanzler betonte aber, dass die Ukraine sich bei diesen Gesprächen auf die Unterstützung der Europäer verlassen könne. Ein echter Frieden in Freiheit müsse das Ziel sein. Deutschland habe dabei eine besondere Verantwortung. Und diese Verantwortung nehmen wir auch an, so Merz, auf dessen Einladung am Montagabend auch andere europäische Staats- und Regierungschefs in Berlin eintrafen. Offizielle Vertreter Russlands waren bei keinem der Termine dabei.
Ja, Gregor, großer Optimismus. So kam es mir vor am Montag in Berlin. Wie hast du es erlebt?
Ja, irgendwo dazwischen. Auf der einen Seite ganz großer Optimismus, weil geredet wird, weil zumindest schon mal drei Parteien miteinander an einem Tisch sitzen und auf der anderen Seite aber auch sehr verhaltene Bewertungen und die Sicht, dass es aber noch nicht so weit ist, dass das tatsächlich irgendwo hinführen könnte.
Und damit wären wir eigentlich schon bei, insofern bei der ersten Kategorie, weil das meine große Frage bei der Sache ist.
Ja, ich würde, glaube ich, gerne erst noch mal einen kurzen Blick darauf werfen, wo wir eigentlich stehen im Gesamtkontext von Verhandlungen. Der Krieg in der Ukraine, der geht ja seit Februar 2022. Und es gab relativ unmittelbar nach Beginn des Krieges erste Gespräche in Belarus, in der Türkei, über Waffenruhe, Rückzug russischer Truppen. Dann im weiteren Verlauf immer wieder verschiedene Gespräche. Und jetzt gerade sind wir eigentlich auch in einem längeren Prozess, der ja nicht in Berlin angefangen hat, sondern im November gab es einen 28-Punkte-Plan aus den USA, der dann überarbeitet worden ist, erst auf einen 20-Punkte-Plan. Und jetzt geht es quasi so im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter, dass immer weiter konkretisiert wird und immer mehr Perspektive eingezogen wird. Und wir schauen jetzt quasi auf den aktuellen Stand Berlin Mitte Dezember 2025.
Gut. Aber jetzt machen wir die erste Kategorie, oder?
geht los.
Fragen nach drinnen.
Ja, ich frage mich tatsächlich, um das mal auf eine ganz einfache Frage zu bringen, was bringt das Ganze, solange Russland nicht mit am Tisch sitzt und nicht von seinen Maximalforderungen abweicht? Von daher hält sich mein Optimismus ein bisschen in Grenzen, muss ich sagen.
Kann ich verstehen. Ist aus meiner Sicht total berechtigt, ne? Also man wird am Ende nur zu einem Ergebnis kommen, wenn tatsächlich alle Parteien am Tisch sitzen und miteinander im Gespräch sind. Und das schmälert aber meinen Optimismus überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin ziemlich optimistisch, weil nämlich gerade geredet wird. Und es gab in der Zeit, in den letzten mehr als 3,5 Jahren inzwischen, seit es diesen Krieg gibt, immer wieder Situationen, wo pauschal gesagt worden ist, ja, wir brauchen überhaupt nicht miteinander reden, wir müssen erst die militärischen Voraussetzungen schaffen. Und da sind wir in meiner Wahrnehmung jetzt an einer anderen Stelle, weil geredet wird und dass das seine Zeit braucht und dass wir jetzt noch nicht auf dem Level sind, wo wir gerne am Ende mal wären, das liegt gleichzeitig auf der Hand.
Ja, aber letztlich müssen wir immer noch, finde ich, die militärischen Voraussetzungen schaffen. Also entweder die militärischen Voraussetzungen schaffen, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Das würde aber bedeuten, die Ukraine, der das Personal und das Geld ausgehend, Merz hat im ZDF-Interview gesagt, also fürs erste Quartal sind sie noch safe, danach wird es knibbelig. Also entweder müsste man sie so stark machen, dass Russland militärischen Grund hat, an den Verhandlungstisch zu kommen. Oder man müsste, wie hat es ein ARD-Korrespondent gesagt, ihm eine weiche Brücke bauen, indem man ihm irgendwelche Dinge in Aussicht stellt, was das russische Geld angeht, was in Belgien gelagert ist, oder indem man in Aussicht stellt, den internationalen Haftbefehl aufzuweichen oder wegzunehmen. Das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Also irgendwie muss man ja doch immer noch die militärische Voraussetzung schaffen, ist mein Eindruck.
Ich finde es ganz interessant, wie du das erzählst, weil das so nach einem Entweder-Oder klingt. Und ich glaube, das ist es überhaupt nicht, ne? Sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Natürlich kann man jetzt nicht einfach sagen, man hört von ukrainischer Seite auf zu kämpfen und man hört von europäischer oder US-Seite auf zu unterstützen, sondern natürlich muss das jetzt in dem aktuellen Verhandlungsprozess erst einmal so weitergehen, auch wenn mir das persönlich nicht besonders gut gefällt, dass weiter die Waffen sprechen. Aber es braucht eine gewisse Gleichzeitigkeit. Also es braucht ja jetzt das Gespräch, damit wir irgendwann auch mit Russland am Tisch da ankommen können, dass es tatsächlich zu Ergebnissen kommt. Also insofern überhaupt kein Entweder-Oder. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich erleichtert, dass es jetzt eine positive Dynamik für Gespräche gibt, wohlwissend, dass wir noch sehr, sehr viel vor uns haben.
Also damit da kein Missverständnis entsteht, ich finde das prinzipiell auch immer gut, wenn man miteinander redet und versucht, Lösungen zu finden. Aber gerade die Rolle der USA ist mir zum Beispiel auch noch nicht ganz klar. Steve Witkoff, Jared Kushner saßen da mit am Tisch. Das sind ja eigentlich Immobilienhändler, soweit ich weiß. Und ich habe immer den Eindruck, bei Donald Trump, es geht irgendwie darum, den bestmöglichen Deal, wie er ja auch immer sagt, zu machen. Das kann ein politischer Deal sein, das kann aber auch ein geschäftlicher Deal sein. Und ich verstehe den ukrainischen Präsidenten, wenn er sagt, er möchte gerne irgendwelche Sicherheitsgarantien der USA haben und möchte die auch vom Senat dort beschlossen haben, damit das einfach eine gewisse höhere Sicherheit hat. Aber bei dem US-Präsidenten bin ich mir auch immer nicht sicher, was ist denn, wenn der morgen sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich halte mich nicht an das, was ich dazu gesagt habe. Also das ist ja auch so ein ganz unsicherer Faktor. Der kann heute das sagen, das ist ja das Papier nicht wert, auf dem das geschrieben steht, ist mein Eindruck. Das ist jetzt relativ pessimistisch. Ich weiß auch nicht, wie man das auflösen soll, aber was da so groß gelobt wurde, auch in dem Zitat von Merz im Eingang, was wir gehört haben, dass die USA da so große Zusagen gemacht haben, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das morgen schon wieder ganz anders klingt.
Ich glaube, das ist ein echter Teil der Problematik, ne? Und das ist zutiefst verunsichernd für alle Menschen, die irgendwie an eine regelbasierte Weltordnung glauben, gehöre ich auch dazu und ich höre das auch bei dir so. Das ist unglaublich, weil wir im Prinzip ganz wenig Möglichkeiten haben, zu kalkulieren, was in der Zukunft passiert von dieser Seite. Und das ist eine unglaubliche Schwierigkeit. Und aber gerade. Und
wir brauchen diese Seite, ne?
Ja.
Das ist ja,
wir brauchen diese Seite.
Ohne die USA wird es nicht gehen.
Und gerade in der Situation, wo es aber so schwierig ist, finde ich, ist das, was gerade passiert, nämlich ein möglichst breites Gespräch oder ein Gespräch möglichst breit aufzustellen, eigentlich die einzige hoffnungsvolle Option. Denn wenn es jetzt Gespräche auf binationaler Ebene gibt, zum Beispiel zwischen Russland und den USA, wie wir es ja auch in der Vergangenheit schon hatten, dann schafft es ja noch mehr Verunsicherung. Es wird ja noch mehr zu einer Blackbox. Und insofern stimmt mich das trotz allem ziemlich hoffnungsvoll, dass wir gerade da mit den Gesprächen in die Breite gehen.
Was auch noch ein Nachteil dabei ist, ist das, was du in dem Interview gehört hast im Deutschlandfunk.
Ja, das hätte ich jetzt in die zweite Kategorie gepackt, aber ich glaube, wir sind eh auf dem Weg dahin. Vielleicht fragen wir einfach in die nächste Runde weiter.
Fragen nach dazwischen.
Ja, was habe ich im Deutschlandfunk gehört? Das war Dienstagmorgen. Da war ein Interview mit Armin Laschet. Armin Laschet, ehemaliger CDU-Kanzlerkandidat und jetzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Der hat also an den Gesprächen in Berlin auch teilgenommen und dann ein bisschen Auskunft gegeben. Und in dem Interview ging es dann um die Frage, was passiert denn jetzt nach diesen Gesprächen in Berlin? Und da hat Armin Laschet gesagt, dass es ein echtes Problem ist, dass wir als Europäer eigentlich kaum bis keine diplomatischen Beziehungen mehr nach Russland haben. Das heißt, Europa, auch Deutschland, ist jetzt darauf angewiesen, dass die Ergebnisse, die in Berlin verhandelt worden sind, über die USA nach Russland getragen werden. Und am Dienstagnachmittag habe ich dann die ersten Meldungen aus dem Kreml gelesen und gehört. Das war zuerst Peskow als Sprecher und später war es jemand aus dem Außenministerium, der sich da geäußert hat. Ich glaube, der stellvertretende Außenminister, die gesagt haben, ja, solange wir nichts Direktes hören, nehmen wir da erst einmal gar nichts ernst. Und das, was wir hören, stimmt uns nicht besonders froh. Also es war irgendwie die Aussage, es gibt überhaupt noch kein offizielles Herantreten an uns. Und ungefähr zeitgleich kam dann aus Washington schon die Nachricht, Trump hätte mit Putin telefoniert. Und da sind wir wieder genau an der Stelle, die wir gerade beschrieben haben. Ne? Das ist eine Blackbox. Ich kann nicht sagen, wo es hängt, ob Trump wirklich mit Putin gesprochen hat, ob das irgendwo im Kreml hängen geblieben ist und da Äußerungen quasi schneller waren als offizielle Verlautbarungen an der Stelle. Aber umso wichtiger meines Erachtens, dass diese Gespräche wirklich in der Breite aufgestellt sind und eben nicht in der Art und Weise. Und ich glaube aber, dass die Aussage von Laschet nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt macht auch für die letzten Jahre, wie wir als Deutschland, als Europa in diesem Konflikt unterwegs waren. Ich glaube, da lohnt es sich nochmal hinzuschauen.
Das war nicht besonders glücklich, um das mal so zu sagen.
Ja, ich habe in vielen Gesprächen, sind wir immer wieder auf diesen Punkt gekommen, ne? Es gab ja eine ganz hohe Erwartung aus Europa auch, dass sich in Russland die Zivilgesellschaft gegen das Regime Putin auflehnt. Und gleichzeitig haben wir von unserer Seite alle zivilgesellschaftlichen Kontakte, die Kontakte zwischen den Universitäten, die Kontakte in der Kultur nach Russland systematisch abgebrochen und damit die Möglichkeit geschaffen, auch die Zivilgesellschaft da zu stärken und in irgendeiner Art und Weise eine andere Perspektive dahin zu bringen. Ja, also ich empfinde die europäische Position als sehr, sehr radikal in ihrer Abgrenzung in den letzten Jahren. Und ich kann das als so eine Art Schockreaktion darauf, dass das gerade in Europa los ist und mal auch nach 2014, 15 Annexion der Krim und den ersten russischen, also nicht offiziell russischen Aufmärschen im Donbass, wo man nicht oder wenig reagiert hat, gut verstehen, dass man jetzt ganz klar sagt oder erstmal sagen wollte, jetzt zeigen wir irgendwie eine Grenze, aber gleichzeitig ist da so viel verloren gegangen, was auch so viel unmöglich macht im Nachgang.
Ja, und diese abgebrochenen Kontakte werden es auch schwerer machen, für für einen künftigen Frieden, wenn es da einfach so eine Abschottung gibt und einfach keinerlei Austausch mehr da ist. Dann bleibt ja die jeweils andere Seite der große, unbekannte Böse, in Anführungsstrichen. Das wird es nicht leichter machen, künftig in Frieden zu erhalten.
Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne? Es gibt ja verschiedene Konfliktmodelle. Eins davon stammt von Friedrich Glasel. Ist ein Konfliktforscher aus Österreich, meines Wissens. Und der beschreibt als eine Stufe in so einer Abwärtsspirale der Konflikt die Dämonisierung des Gegenübers. Und wenn der Kontakt verloren geht, wenn wir quasi kaum noch eine Möglichkeit haben, eine unmittelbare Wahrnehmung zu haben, in der Breite der Gesellschaft gesprochen, weil die Kontakte weniger werden, dann ist die Gefahr, dass wir das Gegenüber dämonisieren und aus einem Konfliktpartner tatsächlich einen Feind in unserer Wahrnehmung machen, sehr, sehr hoch. Und das ist keine Aussage darüber, wie sich der andere zu uns verhält. Ne? Also es kann sich natürlich jemand, und ich glaube, Russland tut das auch, sich feindlich uns gegenüberstellen. Aber was wir dann damit machen, ob wir das quasi auf die Wahrnehmung des gesamten Staates, der Menschen, die da leben, ausweiten und so weiter, das hat ja viel mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun und stellt eben die Frage dann auch, wie sind wir mitten in diesen Konflikten noch beziehungsbereit oder sind wir es eben nicht und brechen alle Konflikte ab? Brechen alle Kontakte ab, nicht Konflikte.
Ja, ich glaube, das
wäre schön, alle Konflikte
abbrechen. Das wäre super, wenn das so einfach ginge, ja. Aber auch das Aufbauen der Kontakte wird ja eine gewisse Zeit brauchen. Ne? Das werden wir ja nicht von heute auf morgen schaffen. Aber es ist, glaube ich, gut, das mal so als Perspektive immer mit im Blick zu haben, dass es neben einer Kriegstüchtigkeit auch eine Friedenstüchtigkeit braucht und dass das sicherlich ein Teil ist einer Friedenstüchtigkeit. Tüchtigkeit. Also das würde es zumindest deutlich leichter machen.
Also dieser Begriff der Kriegstüchtigkeit, ne, der triggert mich unglaublich.
Ja, mich auch.
Ich kann mit dem Begriff Verteidigungsfähigkeit was anfangen. Da kann ich irgendwie sagen, okay, das ist sinnvoll, aber Kriegstüchtigkeit, das klingt in einer Art und Weise militaristisch, wie ich es wirklich nicht mag. Und was es aber sicher braucht, ist diese Kombination aus Friedensfähigkeit auf der einen Seite. Und ich glaube, da sind wir aktuell auch in Europa wirklich unterentwickelt über die letzten Jahre. Und auf der anderen Seite, und da wird sich ja sehr drum bemüht, eben das Bestreben dann nach Verteidigungsfähigkeit.
Eine andere Sache wäre mir noch, bevor wir zur dritten Kategorie kommen, wichtig zu sagen ist, dass ich nicht weiß, was das auf unser aller Leben für Auswirkungen hat, wenn man jetzt mehr und mehr merkt, dass es das Recht des Stärkeren ist, was sich durchsetzt. Erstmal natürlich nur auf der großen weltpolitischen Bühne, aber das wird ja wahrscheinlich Schule machen in andere Bereiche auch, wie wir das eben schon hatten, dass so gewisse Regeln, die jahrzehntelang als Gesetz galten, an die sich alle mehr oder weniger gehalten haben, plötzlich gar nicht mehr zählen. Und letztlich der den Ton angibt, ja, der Stärkere ist, der Reichere ist und so weiter.
Ja, das ist, finde ich, eine richtig, richtig gute Frage. Und ich glaube, das ist sehr umfangreich und vermutlich noch gar nicht richtig abzusehen, was das alles mit uns machen kann tatsächlich. Es gab ja schon vor Jahren, kurz nach Beginn des russischen Angriffs, immer genau diese Argumentation, wenn sich jetzt Putin durchsetzt mit dem Recht des Stärkeren, was bedeutet das dann in China, was bedeutet das dann für die Frage nach Taiwan zum Beispiel, ne? Wo sich das quasi auf der geopolitischen Ebene widerspiegelt. Und ich glaube, es prägt aber auch Gesellschaft und unser unmittelbares Zusammenleben untereinander. Also wenn die große Leitlinie von wir reden miteinander ist, wir schließen Deals, ja, wir gucken, dass irgendwie man wirtschaftlich gut hinten raus landet, wenn ich das mal so reduziere und es nicht mehr um die Frage von Gerechtigkeit geht, dann entspricht das ja einer Vorstellung von Zusammenleben, die ziemlich straight neoliberal ist.
Absolut, ja.
Und ja, ich meine, da kommt ja Trump auch her, ne? Also ist ein
das ist quasi der Prototyp des Kapitalisten.
Ein Kapitalist durch und durch, und das trägt sich in die Politik und von da wieder in die übrige Gesellschaft. Und meine Angst, und das teile ich absolut mit dir, ist, dass wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir uns desolidarisieren in unserer Gesellschaft und dass wir alle nur noch danach schauen, wie wir selber am besten wegkommen. Gute Deals für uns selber machen.
Das ist, ja, also ich, das Entsolidarisierung ist, glaube ich, ein erschreckendes Stichwort, aber ich sehe das genauso. Ich, wenn man nach Amerika guckt, ist das für mich, ohne jemals da gewesen zu sein, alles, was ich sage, weiß ich nur aus den Medien und Erzählungen von Leuten, die dort gewesen sind, ist das eine entsolidarisierte Gesellschaft im Endstadium. So kommt mir das manchmal vor. Die Reichen haben sich abgeschottet in eigenen Vierteln mit eigenen Supermärkten, Ärzten und so weiter. Ja, und die anderen müssen halt sehen, wo sie bleiben. Ne? Und manche Leute haben irgendwie müssen 3 Jobs haben, um sich über Wasser halten zu können. Aber es ist alles ganz, ganz frei und jeder ist für sein Glück selber verantwortlich. Ist alles ganz, ganz toll.
Ja, das ist ja so das Grundversprechen auch, ne? In den USA, jeder ist seines Glückes Schmied, vom Tellerwäscher zum Millionär, und wie so ein Freiheitsversprechen. Und das, was wir gerade skizzieren, ist ja die Kehrseite dessen, ja. Wenn jeder, also positiv formuliert, wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht, ne? Aber das ist halt eine absolute Desolidarisierung und würde sagen, das entspricht in keiner Art und Weise dem, was wir als soziales, demokratisches System in Deutschland und auch in Teilen von Europa eigentlich leben wollen. Und wir geraten aber in diesem geopolitischen Sog, möchte ich fast sagen, immer weiter genau in die Richtung.
Ja. Absolut, sehe ich auch so. Und da sieht man auch auf großer weltpolitischer Bühne diesen Trend, der in den USA, ich würde sagen, innergesellschaftlich schon lange sichtbar ist. Es geht darum, Deals zu machen, wie du gesagt hast, und für sich selbst das Beste rauszuholen. Und wenn jetzt Trump mit Putin spricht, weil das sozusagen der Draht ist, den Putin haben will oder Putin braucht, und ich weiß nicht, wenn Putin Trump dann ein besseres Deal-Angebot macht, als die Europäer es getan haben und zum Beispiel sagen würde, pass auf Donald, von den Bodenschätzen im Donbass kriegst du nicht, was weiß ich, 50%, wie du mit der Ukraine vielleicht mal ausgehandelt hast, bei uns kriegst du 55% davon. Weiß ich nicht, wie schnell der wieder die Seiten wechselt. Ja.
Ja, aber ich glaube, da drehen wir uns im Kreis, ne? Das ist die Problematik, die wir gerade skizziert haben. Und ich finde, das ist gleichzeitig in wirklich guter Übergang schon fast in die dritte Kategorie, nämlich danach zu fragen, was bedeutet das denn für unser Leben, auch für unser Leben als Christen und als Kirche.
Fragen nach drumrum.
Ja, für mich stellt sich da die Frage nach der Friedensfähigkeit. Das ist ein Begriff, den wir gerade schon mal im Blick hatten, ne? Und nach danach, wie wir als Kirche friedensfähig sind und wie wir als Kirche zum Frieden in dieser Welt beitragen. Und ich komme da gedanklich her aus der Missionswissenschaft. Ich habe mal ein paar Semesterstunden Missionswissenschaft belegt gehabt. Und da gibt es das Konzept der Missio Dei, also die Grundvorstellung, Gott hat eine Mission in dieser Welt. Gott möchte diese Welt zum Guten wenden, und an dieser Mission Gottes nehmen wir als Kirche, nehmen wir als Christinnen und Christen teil. Und wenn ich denke, dass Gott in Gott der Liebe ist, dass Gott in Gott des Friedens ist, der eben nicht die Vernichtung will, sondern der für Versöhnung steht, dann ist es unsere Aufgabe als Kirche, mit auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und das finde ich interessant, die letzten Jahre auch mal hinzuschauen. Ne? Was hat Kirche an Beitrag geleistet, gesellschaftlich, dazu, dass wir eben all die Problematiken, die wir gerade skizziert haben, Abbruch von Beziehungen nach Russland zum Beispiel, was haben wir als Kirche für einen Beitrag geleistet, dass wir das in einer guten Art und Weise gestaltet bekommen? Und ich glaube, wir haben da in zwei Richtungen müssen wir schauen. Zum einen, wir haben ganz, ganz viel als Kirchen, als diakonische Werke, als Engagierte getan zur Unterstützung der Ukraine, auch für die Zivilgesellschaft. Kann mich gut erinnern, als ich in Litauen war, da den lutherischen Bischof von Vilnius getroffen habe und erzählte, wie er persönlich mit einem Kleinbus Stromaggregate nach in die Ukraine gefahren hat, dort zu seinem lutherischen Bischofskollegen und sich quasi selber ins Auto gesetzt hat, diese Tour gefahren hat. Es hat mich ziemlich beeindruckt, wie er das erzählte. Und ich glaube, wir haben ja aber auch aus unserer Landeskirche, aus der Pfalz heraus, sind viele Transporte in die Ukraine gefahren. Da gab es eine ganz große Solidarität und Unterstützung. Und ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug werten und schätzen. Ich sehe aber gleichzeitig auch, dass das in der Zivilgesellschaft, also auch in den nichtkirchlichen Bereichen, etwas war, was ganz selbstverständlich und in einer ganz großen Solidarität erst einmal da war. Ich glaube, das ist auch rückläufig jetzt nach 3,5 Jahren des Kriegs. Aber interessant finde ich dann hinzuschauen eben an der zweiten Stelle, wie haben wir denn als Kirchen agiert, dort wo, ich formuliere es jetzt mal im Kontrast, die Welt aufhört. Wo die Welt Kontakte abbricht, wo haben wir uns da auf den Weg gemacht, selber Kontakte zu gestalten? Und wenn ich jetzt sage, wir als Kirche, dann spreche ich natürlich auch von mir selber, auch in meiner Rolle als Friedensbeauftragter und muss da gestehen, ich persönlich habe auch keine Kontakte nach Russland, die ich jetzt pflegen könnte. Ich habe zwar einzelne Personen punktuell gesprochen, aber darum, Beziehungen wirklich aufzubauen, habe ich mich auch nicht wirklich bemüht.
Gut, hab ich auch nicht. Ich habe keine Kontakte nach Russland. Ich habe mich nicht bemüht, welche aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es von kirchlicher Seite, das weiß ich tatsächlich nicht, irgendwie Bemühungen gegeben hat, im größeren Stil sowas wie Austauschprogramme oder so anzudenken zumindest mal, vielleicht noch nicht durchzuführen. Das weiß ich nicht, das weißt du vielleicht besser als ich.
Ja, es gibt da schon einiges an Bewegungen, also so auf der Ebene des Ökumenischen Rats der Kirchen, da ist das Gespräch nie abgebrochen nach Russland und in die Ukraine. Und es gab auch diverse Versuche, zum Beispiel die russische und die ukrainisch-orthodoxe Kirche miteinander ins Gespräch zu bringen, wo ja der Kontakt zwischendrin auch abgebrochen ist. Und da gibt es viel, was quasi auf dieser kirchendiplomatischen Ebene, sage ich mal, in Bewegung ist. Aber im Unmittelbaren, im Kontakt, in dem, was die Perspektive verändern kann tatsächlich, ich glaube, da ist gar nicht so viel.
Also ist ausbaufähig sozusagen.
Ja, unbedingt. Und ich kann mir das nur selber ins To-Do-Heft schreiben, dass das ein wesentlicher Punkt eigentlich sein muss, genau dahin auch zu gehen. Ich sag mal dahin, wo es wehtut,
Ich würde in Anbetracht der Zeit, die schon sehr weit fortgeschritten ist, gerne noch eine Überlegung sagen, die mir gekommen ist für diesen Bereich, wenn es um die Gebietsabtretungen geht, die Russland fordert. Und zwar begegne ich mir das immer wieder, dass Leute sagen, jo, dann soll doch die Ukraine die Gebiete abgeben. Wenn dann Ruhe ist, dann ist das doch letztlich ein guter Zweck. Und ich muss immer denken an einen Satz, den unser ehemaliger Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière mal gesagt hat, nämlich letzten Endes geht es bei diesen Fragen, also ich fasse das jetzt mal sehr knapp zusammen, um die Frage, was ist einem wichtiger, das Leben oder die Freiheit? Und ich denke mir dann, was würde jetzt ukrainische Frauen zum Beispiel sagen, die ihre Männer, ihre Söhne an der Front haben und die noch leben? Und würden die nicht, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie sagen würden, dann treten wir halt die Gebiete ab und dann kriege ich meinen Mann, mein Bruder, mein Sohn lebend wieder zurück. Das ist mir allemal wichtiger, als dass wir diese Gebiete halten. Und umgekehrt denke ich mir, was würden die Mütter, Frauen, Geschwister sagen, die ihre Männer und Brüder und so weiter, Söhne schon verloren haben? Die würden doch wahrscheinlich sagen, dafür sind sie jetzt gestorben. Dann hätten sie auch gar nicht kämpfen müssen. Dann hätten wir das auch gleich haben können. Und das finde ich so ein schwer aufzulösenden Widerspruch. Ich für mich, ich kann mich, glaube ich, schwer in die Situation reinversetzen, wie das wäre, wenn meine Söhne irgendwo kämpfen würden. Ich glaube, das sind so Situationen, die kann man nur dann beurteilen, wenn man wirklich drin ist. Und Gott sei Dank bin ich das nicht. Aber für mich wäre das, glaube ich, eine sehr eindeutige Antwort, die ich da geben würde. Also da sind mir meine Söhne tausendmal wichtiger, unendlich mal wichtiger als irgendein Gebiet. Und die Frage, ob da jetzt die ukrainische Fahne weht oder die russische Fahne.
Ja. Das ist Keine neue Frage. Thomas de Maizière hat das auf dem Kirchentag in Nürnberg, war das damals, in einer Einführungsrede für ein Podium, für ein Gespräch zum Ukraine-Krieg sehr, sehr prägnant formuliert. Das ist aber in den ganzen Überlegungen und auch in der Friedensbewegung ein Gedanke, der schon sehr, sehr lange da ist, ne? Aus der Friedensbewegung der 80er, da gibt es diesen Satz, besser rot als tot. Also besser von der Sowjetunion überrannt quasi, aber lebendig als im Krieg gestorben. Das ist ja letztlich genau diese Frage, Freiheit oder Leben. Was hat den höheren Wert? Und in der Güterethik ist das ein Wertekonflikt. Also die Frage ist, was ist das höhere Gut, die Freiheit oder das pure Leben, das pure Überleben? Und das ist auch ein Ansatz, der sich jetzt in der Denkschrift der EKD, Friedensdenkschrift Welt in Unordnung, wiederfindet, dass man eben genau diese Güter miteinander versucht abzuwägen. Für mich wäre auch die Antwort ziemlich klar. Ich finde, das Leben ist die Voraussetzung für alles. Ja. Keine Freiheit ohne Lebendigkeit. Insofern würde ich sagen, das ist auch für mich das höhere Gut. Und das kann ich natürlich jetzt vom Schreibtisch aus hier genau gut sagen. In der Situation ist nochmal alles anders, genau, wie du es gerade beschrieben hast. Und die Dramatik ist, dass wir das vor 3,5 Jahren in den Diskursen alles schon da hatten und vorausgesehen haben, dass wir an den Punkt kommen, wo wir jetzt gerade sind. Nämlich, dass die Ukraine so viele Tote hat und auch Russland so viele Tote hat, dass man nicht mehr aufhören kann zu kämpfen, weil man dann quasi denen, die gefallen sind in diesem Krieg, auch noch das nimmt, dass sie mit einem guten Grund gefallen sind. Ne? Dann müsste man ja sagen, es war alles umsonst. Und das ist eine Problematik, die auf beiden Seiten da ist. Das gilt genauso für die Ukraine wie für Russland. Und daraus, genau diese Überlegungen bringen ja auch so grundlegend pazifistische Gedanken hervor, die dann sagen, weil Konflikte, weil Kriege in dieser Art und Weise, in diesen Dilemmata enden und es eine Spirale ist, die immer weiter abwärts führt, dürfen wir gar nicht erst beginnen, Gewalt anzuwenden. Also das ist so ein ethischer Bezugspunkt in den Pazifismus, der an der Stelle, finde ich, dann alles andere ist als naiv.
Und du hast es schon angesprochen oder eben angerissen, die Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche, kleiner Teaser, mit der werden wir uns in einer der nächsten Folgen auch beschäftigen. Nicht in der nächsten, aber in einer der nächsten. Das können wir vielleicht schon verraten.
Ja, und auch da freue ich mich drauf.
So, und jetzt ist die Zeit rum. Ich fand das aber trotzdem ganz schön, wie wir die letzte Folge abgeschlossen haben, mit der Frage nach dem Wunsch, Gregor. Vielleicht in aller Kürze, was wäre dein Wunsch bezüglich dieser Thematik? Also vielleicht nicht den ganz großen am Ende. Ich glaube, Frieden in der Ukraine wünschen wir uns alle, sondern so kurzfristig.
Es gibt eine unglaublich schöne Geschichte, eine wahre Begebenheit aus dem Ersten Weltkrieg. Da gab es eine Situation, wo sich in den Schützengräben die verfeindeten Parteien gegenüberlagen und in einem der Schützengräben hat am Heiligen Abend jemand angefangen, Weihnachtslieder zu singen. Und dann sind die anderen eingestimmt und die Gegner auf der anderen Seite im Schützengraben sind auch eingestimmt. Und irgendwann sind sie aufgestanden aus den Schützengräben, haben die Waffen fallen lassen und haben miteinander auf dem Schlachtfeld Weihnachten gefeiert. Haben Tabak getauscht mit Lebensmittelkonserven, haben einen Abend nicht aufeinander geschossen. Und dieser Gedanke an den Weihnachtsfrieden, das in Licht strahlt in die Welt hinein, das würde ich mir wirklich wünschen für dieses Jahr, und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern überall dort, wo Menschen sich gegenseitig Gewalt antun, dass ein Stück von diesem Versprechen Frieden auf Erden Wirklichkeit wird.
Ja, meins geht in die ähnliche Richtung. Ich habe mal einem Stalingrad-Veteran den Bericht gehört, dass an Heiligabend 1942 im Kessel von Stalingrad die Waffen vielleicht nicht komplett geschwiegen haben, hat er gesagt. Man hat immer noch entfernt irgendwo einzelne Geschütze gehört, aber es war doch im Endeffekt wie so eine kleine Waffenruhe. So hat er es zumindest in seinem Bereich der Stadt erlebt, dass das so ein Mini-Fitzel war vom Frieden auf Erden. Das würde ich mir jetzt für den Heiligen Abend oder für Weihnachten auch wünschen, so als ganz kurzfristiges kleines Ziel.
Ja, und damit können wir eigentlich schon richtig teasern, weil wir das Thema für unsere nächste Folge schon festgelegt haben. Die wird zwischen den Jahren quasi erscheinen. Und da wollen wir genau dahin schauen, was ist eigentlich mit diesem Versprechen Frieden auf Erden, was die Engel in Bethlehem singen, geworden und wie können wir an einen Messias glauben, der mit diesem Versprechen kommt und dann schaut die Welt so aus. Herzliche Einladung, auch dann reinzuhören.
Genau, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restadventszeit und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Macht's gut.
Frieden sei mit euch.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.